Herzlich willkommen zum Enjoy Yachting Podcast in Kooperation mit dem Segelradio.
Endlich ist es soweit. Ihre neue Yacht ist fertig. Die Übergabe steht an. Was Sie als Kunde und frischgebackene Eigner bei einer Bootsübergabe erwartet, was Sie bei der Verkaufsverhandlung mit Ihrem Bootshändler unter diesem Punkt beachten und festhalten sollten, welche Stolperfallen es gibt und was wir unter einer professionellen Yachtübergabe verstehen, das besprechen wir heute mit dem Leiter der Technikabteilung, Tore Ahlke. Ja, lieber Tore, wir sind ja hier ganz frisch in unserem neuen Flagship-Store. Er ist noch nicht ganz richtig eingerichtet, aber der Teil 8 unserer Serie wird hier aufgenommen. Wenn es ein bisschen knarzt, dann sind das unsere Echtlederstühle, in denen wir es uns
schön bequem.
Ja, toll, ne? Tore, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben ja gerade richtig viel zu tun mit Winterlager, Einlagern und so. Du bist ja der Leiter der Technik bei uns und auch aktiv im Verkauf. Wir beide kommen ja gerade frisch aus Frankreich, haben dort eine 50-Fuß-Segeljacht übergeben. Und der nächste Trip an den Atlantik steht ja schon an, oder bei dir vorher noch Spanien, glaube ich. Ganz spontan jetzt mal, wir haben das jetzt auch nicht einstudiert, was ist denn der erste Satz, der dir im Zusammenhang mit dem Thema Übergaben einfällt?
Ja, alles durcheinander, neu, jedes Mal neue Erfahrungen, spannend, Emotionen und glückliche Menschen.
Ja, ich habe es ja angesprochen, wir machen die Übergaben bei uns und das mag vielleicht manchen, der jetzt hier reinhört, überraschen. Ist das überhaupt üblich, dass ein Eigner von seinem Händler das Boot bekommt?
Also bei vielen Leuten oder Kunden, die schon mal vorher ein Boot gekauft haben, für die ist es relativ neu, weil sie das nicht kennen. Oft haben sie einen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und viel Spaß, gute Fahrt. Oder was wir auch schon erlebt haben, dass der Subunternehmer letztendlich die Übergabe mit dem Kunden durchführt und der Händler gar nicht vor Ort ist. Ich kenne es nur, als ich mal ein Haus gebaut habe, der Elektriker ist mit mir durchs Haus gegangen, hat eine Übergabe gemacht, die ich unterzeichnen musste. Der Heizungsbauer hat mit mir eine Übergabe gemacht, das musste ich unterzeichnen und so machen wir es auch. Das gehört, finde ich, zu einem guten Service dazu, dass man den Kunden einweist, seine Bestellung durchgeht und das alles richtig erklärt, wie es funktioniert.
Wir haben ja bei uns in unseren Kaufverträgen diesen Posten Übergabe. Der wird dann natürlich noch näher erklärt, was alles drin ist. Aber eigentlich meinen wir ja zwei Dinge, nämlich die Kommissionierung und die Übergabe. Übergabe ist ja dann das, wo der Eigner dabei ist. Was ist denn so eine Kommissionierung? Was bedeutet das eigentlich?
Ja, letztendlich fängt es ja an, das Boot kommt jetzt an einem Übergabeort erstmal an. Das kommt auch mit dem LKW an, ist eingepackt, verschweißt, Transport fertig gemacht. Das heißt, es ist so rückgebaut, dass es unter den Brücken herpasst. Beim Motorboot müssen zum Beispiel dann oben die Flybridge, müssen verschiedene Sachen wieder aufgebaut werden. Antennen, Stühle, Steuerstände und solche Sachen. Das müssen wir dann vor Ort machen und das macht ein Subunternehmer. Bei den Segelbooten muss ein Mast gestellt werden, es muss komplett gerickt werden, die Reling muss aufgebaut werden. Zu einer Kommissionierung gehören auch die Inbetriebnahmen der jeweiligen Systeme. Also wir haben Motoren drin. Hersteller sagen, wir müssen die nach einem bestimmten Schema in Betrieb nehmen und prüfen, bevor wir das erste Mal mit dem Booten rausfahren. Ölstände kontrollieren, die Software prüfen. Wir müssen uns in die Systeme einwählen, die Kunden registrieren. Das müssen wir auch bei den Heizungen mittlerweile machen, weil dann gibt es andere Garantiebedingungen. Bei der Navigation haben wir dasselbe. Das muss auch in Betrieb genommen werden. Es müssen Geber eingesetzt werden. Es muss kalibriert werden. Wir müssen Probefahrten machen, die Autopiloten kalibrieren, Kompass kalibrieren. Das dauert alles ein bisschen.
Das ist dann eben das, was wir unter Kommissionierung bezeichnen. Es ist tatsächlich so, ich sehe die Schiffe ja auch, wenn sie ankommen, das sind ja tatsächlich, also man stellt sich das immer so vor, die Werft baut ein Boot, aber die Werft baut ja einen Bausatz. Ne? Am Ende sind das ja dann tatsächlich wirklich so riesige Männerbausätze.
Ja, es gibt auf jeden Fall nachher noch was zu tun. Es war alles schon mal vorher zusammengebaut gewesen bei der Werft, also die Reling war drin. Und das müssen wir dann halt nachher wieder aufbauen oder bei den großen Motorbooten werden sie ja auch bei der Abnahme von der Werft auch einmal komplett zusammengebaut und sind im Testbecken drin. Aber sie sind halt nur im Testbecken drin. Und wenn wir sie jetzt dann bei uns in Hannover oder irgendwo in Porto Roche oder wo auch immer dann in Betrieb nehmen, sind die Boote das erste Mal im Meer drin und dann müssen sie vernünftig ausprobiert und geprüft werden, bevor ein Eigner damit in den See sticht.
Und das gilt ja tatsächlich für jedes Boot, ne? Also das fängt ja bei uns bei 14 Fuß an, selbst das sind Bausätze, also so ein Boot kann man natürlich sich nach Hause schicken lassen, das haben wir auch am Anfang gemacht.
Ja, es funktioniert nicht. Die Wanden, die Fallen, die sind alle in Tüten verpackt, wo nur Nummern draufstehen. Wir haben spezielle Anleitungen, wo wir nach Nummern den Mast zusammensetzen müssen, die Fallen einziehen müssen, das kann man selber quasi gar nicht. Also wenn jemand da Lust, Zeit und hat, dann wird das wohl schaffen, aber das wird lange dauern.
Na, es hat ja noch einen anderen Aspekt, das ist ja die Garantie. Wir geben ja eine Gewährleistung darauf, dass eben alles vollständig ist und eine Funktion hat. Und wie können wir so eine Garantie geben, wenn wir so ein Boot noch nie vorher gesehen haben? Wir müssen ja selber sicherstellen.
Wir gucken, dass alles da ist und wir müssen ausprobieren, ob es funktioniert.
Genau. Du hast es vorhin erwähnt mit den Bootsmaschinen. Ich würde mich da jetzt mal ein bisschen detaillierter reinarbeiten. Mhm. Die Boote haben ja Motoren. Was muss denn so mit so einem Motor gemacht werden, bevor der als abgenommen gilt?
Also ich muss erstmal gucken, ob Schmierstoffe vernünftig eingefüllt sind von der Werft. Also das heißt, ich muss die Ölstände kontrollieren in den Antrieben, in den Getrieben drin, in den Motoren. Als allererstes, bevor ich so einen Motor anmache, da muss ich gucken, ist alles vernünftig verschraubt in dem Motorfundament, sind die Motoren richtig verschraubt, sind die Kühlwasserschläuche vernünftig befestigt und auch mit den Schlauchschellen, die ja sehr empfindlich sind, man kann sie überdrehen oder man macht sie nicht fest genug. Haben wir auch im anderen Fall gerade wieder Erfahrung mit gesammelt. Müssen wir prüfen, dann ein Kühlwasserstand, wenn noch ein Boiler drin ist, kann noch Luft drin sein. Das heißt, wir müssen die Maschinen erstmal eine gewisse Zeit laufen lassen, damit sich diese Füllstände auch entlüften, bevor wir losfahren. Dann sagt der Hersteller zum Beispiel, sag einfach mal Volvo Penta bei den Motorbooten, wir müssen eine Probefahrt machen, wir müssen die Drehzahl prüfen, die Enddrehzahl und die Endgeschwindigkeit, passt das alles zusammen? Dann müssen wir die Motoren auf die Kunden registrieren, das machen wir mit einer speziellen E-Mail-Adresse auch, dass wir auch Informationen bekommen, gerade was Rückrufaktionen angeht, haben wir das letztes Jahr in Italien beim 52-Fuß-Schiff den Fall gehabt, dass ganz viele Sachen vor einer Rückrufaktion ausgewechselt werden mussten. Das sind Informationen, die müssen halt von Anfang an in diese Systeme eingepflegt werden, dass dann auch die Informationen fließen können.
Hier sei nochmal verwiesen, geht mir gerade durch den Kopf auf unseren Teil 3 des Podcastes Gebrauchtboot oder Neuboot, denn da wird es ja dann wieder interessant, hatten wir ja nun auch schon, dass wir eben Motoren von Schiffen kontrolliert haben und sich rausstellte, der fährt seit 20 Jahren mit einem nicht aktivierten Motor eigentlich durch die
Gegend. Zum Beispiel, bei uns ist es so, ich habe eine Liste von allen unseren Kunden, wo die Motoren registriert sind. Ich gehe einmal die Woche bei Volvo Penta ein System ran und guck nach, ist hier irgendwo eine Rückrufaktion. Und neulich haben wir auch bei einigen Kranke E26 mit den kleinen V6 Motoren, auch von der Software musste was umgestellt werden, dann sagt man den Kunden Bescheid, beim nächsten Service bitte darauf achten, dass diese Rückrufaktion durchgeführt wird und das kontrolliere ich auch danach, weil ich mache keine Inspektion jetzt irgendwo 500 Kilometer weit weg, da gibt es Partner vor Ort. So, ich kontrolliere das danach halt einfach nochmal. Ist das erledigt worden? Ist die Inspektion eingetragen worden? Gut ist.
Dann haben wir im Prinzip ja genau die gleiche Geschichte, vielleicht noch ein bisschen komplexer. Da würde ich dich bitten, auch nochmal was sozusagen zur Bordelektronik. Was ist denn dort?
Ja, ich sag mal so, wenn jetzt eine Beneteau aus Frankreich oder eine Kranke aus Italien oder eine Astondor aus Spanien kommt, sind die ganzen Systeme natürlich in den Landessprachen erstmal eingestellt. Als allererstes müssen wir hingehen und die Systeme, wo es funktioniert, auf Deutsch oder auf Englisch umstellen. Also die ganze Navigation zum Beispiel, Plotter, Tochtergeräte, Funkgeräte, Schreibersysteme oder Netzwerksysteme auf Deutsch umstellen. Dann müssen ja auch die Schiffsdaten eingepflegt werden. Wir haben Länge, Breite, Tiefgang. Sprechen wir mit dem Kunden, die möchte den Tiefgang angegeben haben, direkt unterm Kiel oder Wasserlinie. Da hat ja jeder so seine eigenen Vorstellungen. Dann müssen wir bei einigen Geräten die ganzen Seriennummern auslesen und beim Hersteller hochladen. Dann gibt es so ein Herstellerzertifikat, ist für uns auch ganz wichtig. Gerade für mich, wenn hinterher in diese Elektronik eingegriffen wird, ist ja die Gewährleistung auch letztendlich verloren, dass ich einmal prüfen kann, so was war denn hier der Auslieferungszustand, welche Geräte waren hier verbaut.
Zum Thema Gewährleistung, hier sei schon mal Spannung aufgebaut für den Teil 9, das ist nämlich genau der Podcast Nummer 9, Gewährleistung, Garantie, was geht nicht, wie lange geht sowas, Beweisumkehr und so weiter, da gehen wir da nochmal ein bisschen näher drauf ein. Tore, die Boote sind ja, ich sag mal, ab 30 Fuß sind sind das ja eigene Netzwerke, die durch die Gegend fahren. Ne? Das sind ja, NMEA 2000 ist so ein Stichwort.
Genau. Wie gesagt, Schreibersysteme sind drin, Tankanzeigen, das läuft auch über Bussysteme. Ich finde das total spannend und wir sind hier gerade auf einem guten Weg. Ich glaube, das dauert jetzt nicht mehr so lange, dass ich mich auch in die Schiffe einloggen kann, wie es bei einigen Autos heutzutage so ist. Also einige Hersteller machen da gerade die Wege für frei, dass da Systeme in die Schiffe reinkommen, dass ich wenn ein Problem da ist, mich auch dort einloggen kann. Oft ist es jetzt so, dass es oft mit dem eigenen über FaceTime läuft, auch sonntags, dass er dann anruft, ich habe hier ein Problem. Gerade wenn die Boote frisch übergeben sind, bei so einem 50-Fuß Boot kommen ja schon doch noch viele Fragen. Wir haben jetzt auch am Sonntag von Kunden den Generator, muss über das System gestartet werden, man hat nur ein Touchpad, man muss erst auswählen, welche Stromquelle will ich jetzt? Ah, da ist der Generator, da muss ich das anklicken, damit der Generator erstmal anspringt. Und das alles über ein 3x3 cm großen Display ist schon aufwendig. So, und das machen wir, wie gesagt, jetzt über FaceTime. Demnächst kann ich wahrscheinlich mit dem Computer mich dann bei diesen Schiffen einloggen. Also das wird nicht mehr lange dauern. Ist auch gut so.
Naja, es hat, ich sehe das ja bei uns, es hat so einen Vorteil, sage ich mal, dass wir tatsächlich einen technischen Zustand, eine Anamnese quasi des Schiffes sehen können. Andererseits wird das natürlich auch gläsern. Aber ich muss sagen, wir fahren ja hier BMW bei uns in der Firma. Es gibt noch andere Firmen, aber wir fahren BMW und ich finde das gar nicht schlecht, wenn ich dann eben angerufen werde von unserem BMW Autohaus und die dann eben sagen, Mensch, vorne links die Bremsscheibe, da sollten wir langsam mal was machen. Und das ist dann etwas, was auch auf uns zukommt.
Ja, ich sag mal, die ganze Technik wird immer komplexer. Sie ist zuverlässig, wenn sie richtig benutzt wird und auch angewendet wird. Also solange dort keine Anwendungsfehler stattfinden. Aber wenn da ein Problem drin ist, ist da erstmal ein Problem drin. Und Elektronik, Messgerät kommt man heutzutage nicht mal weit. Ich komme zum Beispiel in die richtige Schiffselektronik, in das Netzwerk rein, nur über einen Code. Den Code, den ich vom Hersteller kriege. Und da gilt auch nur eine gewisse Zeit, dann verfällt der Code wieder. Ah. Damit auch nicht irgendjemand in diesem System, sage ich mal, drin rumfummelt. Das Schöne ist jetzt, in diesem Netzwerksystem, vom Prinzip kann ich den Fehler relativ schnell finden, weil es funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt und danach funktioniert es halt nicht mehr. So, und da ist ja irgendwo dann der Fehler drin. Was immer spannender wird, ist, was jetzt auch Beneteau zum Beispiel anbietet, mit den
Synapse,
genau. Dass ich Wartungen planen kann, dass der Kunde auf seinem Handy sehen kann, wo das Schiff ist. Man hat auch andere Möglichkeiten, dass ich Batteriezustände sehe bei den Motorbooten. Ich sehe zum Beispiel, wenn der Landanschluss vom Schiff abgenommen wird, gerade im Süden ist das ganz wichtig. Da haben wir ein gutes Beispiel, AGM-Batterien, ist ja alles ein bisschen empfindlicher geworden als früher. Also wenn die Batterien einen gewissen Ladungszustand unterschreiten, nehmen sie einen Schaden. Das heißt, wenn jetzt ein Landanschlusskabel abgenommen wird, funktionieren die Ladegeräte nicht mehr, die Batterien werden nicht mehr geladen und die gehen kaputt. So, und dann müssen auch die ganzen Batteriebänke getauscht werden. Ist viel Geld. Ich finde das super, dass ein eigenes auf sein Handy sieht, oh, Landanschluss ist ab. Mhm. Bilgenpumpe springt an, zum Beispiel.
Also das mal so als Info, wir machen ja diesen Podcast jetzt nicht unbedingt als Werbung für uns und unsere Werften, das machen wir natürlich als Werbung, aber eigentlich wollen wir es gar nicht so offensiv machen, aber die Beneteau-Gruppe, das gilt dann auch für Lagoon Cuts, das gilt für die Access-Katamarane, für Beneteau-Boote, aber auch für Janot-Boote, hat eine App gelauncht, die heißt Synapse, also eine App mit C und Synapse steckt da irgendwie drin, Synapse, und jedes Boot ab Juni diesen Jahres wird mit Synapse ausgeliefert, jedes Boot ab 30 Fuß. Nee, ab 24 Fuß sogar, für die Kleinen geht das, genau.
Die First Times schon, genau. Die 27 hat schon drin,
genau.
Paar Motorboote.
Und das werde ich nochmal mehr drüber schreiben bei uns auf dem Blog, auf enjoyyachting.com, aber das, worauf ich eingehen will, ist, das ist etwas, was kommt. Also das ist jetzt nicht, wo man sagen kann, wir wollen das nicht, also wir Händler wollen das nicht oder ich Kunde will das nicht, sondern das kommt. Das ist wie beim BMW, das ist eben drin, diese Diagnosesoftware. Die gibt dem Eigner sehr viele tolle Möglichkeiten an die Hand, eben eine Überwachung, Geofencing, also Diebstahlschutz im Prinzip. Ich gehe von Bord und sage eben, das Boot darf sich nicht bewegen und wenn es bewegt wird, geht ein Alarm los. Wir Händler haben Zugriff auf die Zustände unserer Boote. Ne, so wie du gerade sagst, du kannst eben deine Wartungen planen. Wir können aber auch den entweder ganzen Flotten eine Nachricht schicken. Wir können zum Beispiel sagen, alle Oceanis 30.1-Eigner oder alle Gran Turismo-Eigner kriegen eine Nachricht von uns.
Hatten wir auch schon, dass wir da auch wieder Rückrufaktionen hatten. Ne?
Genau. Also das ist etwas, das kommt. Das machen viele andere Werften auch. Das ist jetzt aber von der Beneteau-Gruppe massiv gepusht worden in den letzten 2 Jahren und jetzt wird es eben ausgeliefert. Und das hat man jetzt in jeder neuen Yacht drin.
Genau, und das muss auch wieder in Betrieb genommen werden und installiert werden. Hm.
Das heißt ja, für uns auch oder für euch vor allen Dingen, dass ihr ja eine Menge auch die Schulbank drücken müsst.
Ja, das auf jeden Fall. Also es gehen viele, viele Tage, wenn auch sogar Wochen. Heute Morgen hatte ich auch noch ein E-Learning vom Motorenhersteller. Wir müssen da am Ball bleiben, weil wenn wir einmal im Team, also gerade von der Technik, da was verlieren, das geht alles rasant schnell. Wir müssen schulen. Ist mir auch ganz wichtig in der Mannschaft. Mhm. Weil die Zeit des normalen Stromprüf- oder Prüflampe ist definitiv vorbei. Mhm.
Und trotzdem hat man manchmal ja noch die Schlauchstelle, die undicht ist.
Ja, das ist ja dann das hinter der Dusche, hinter der Verkleidung, ich weiß.
Ja, aber das ist ja dann das Spannende, ne? Dass man eben sowohl die Mechanik hat, als auch die Elektrik und die Elektronik. Das sind ja so, ich sag mal, etwas offensichtliche Sachen. Was sind denn so Dinge, also jeder hat ja so seine geheimen Ecken, sage ich mal. Was sind denn so Sachen, die ihr jetzt vor allen Dingen in den Jahren, die wir Boote übergeben und kommissionieren, die ihr so gelernt habt, wo ihr sagt, Mensch, da guck ich nochmal hin.
Schlauchstellen. Ganz klar. Also ich habe bis jetzt noch kein Boot gehabt, wo ich irgendeine Schlauchstelle hatte, die nicht richtig sach- und fachgerecht festgezogen war. Wir haben ja gerade ein 50-Fuß-Boot gehabt, wo wir zweimal hin mussten, weil bei der ersten Übergabe hat es Probleme mit der elektronischen Maschinensteuerung gegeben. Die musste der Hersteller nochmal hin, da konnten wir die Übergabe nicht zu Ende führen. Der Eigner war aber jetzt an Bord schon ein paar Tage. Und die Wasserpumpe lief in regelmäßigen Abständen an, was ja schon mal ein Indikator dafür ist, dass das System undicht ist. Unser Partner vor Ort war auf diesem Schiff und hat alles geprüft, hat es nicht gefunden. Es war auch Wasser in der Bilge drin. Keiner wusste hundertprozentig, wo dieses Wasser herkommt. Und am letzten Tag haben sie es dann, kurz bevor wir gekommen sind, gefunden, dass es hinter der Duschverkleidung eine Schlauchstelle gewesen ist, die nicht richtig fest gewesen ist. Mhm. Ärgerlich, aber ja, das ist so. Also Schlauchstellen müssen definitiv kontrolliert werden, gerade an einem Borddurchlässen. Also da bin ich ganz empfindlich, weil das sind Löcher am Rumpf drin und die Kugelhelme sind meistens offen. Wenn eine Schlauchstelle tatsächlich locker sein sollte, kann das irgendwann mal böse enden. Und am Motor halt auch das Kühlwassersystem, das muss vernünftig funktionieren. So, und dann das nächste ist, dass ich die Füllstände der Schmierstoffe prüfe, Lenkung, Getriebe und Motor, sodass erstmal nichts kaputt gehen kann.
Das sagen wir ja auch immer wieder, das haben wir auch in vielen Podcast-Folgen jetzt auch schon von unterschiedlichen Leuten gehört. Gerade für Sie als Erstkäufer einer Yacht, Sie kaufen kein Auto, Sie kaufen im Prinzip sowas wie ein Haus. Das sind also viele, viele Menschen, die dort in 100% Handarbeit ihre Jobs erledigen und da passieren Fehler. Das ist so. Ein Auto wird eben von einem Roboter zusammengeschraubt.
Ist ja nicht nur das. Ich sag mal, wenn ich jetzt, wo wir gerade BMW gesprochen haben, da ist ein BMW-Navigationssystem drin, da ist ein BMW-Motor drin und da ist eine BMW-Karosserie. Haben wir jetzt ein Boot, ist ein BNG-Plotter drin, Navigation, es ist ein Schreiber-Netzwerksystem drin, es ist ein Benetton-Rumpf, es ist ein Elfström-Segel als Beispiel. Es sind ganz viele verschiedene Hersteller, die dort verbaut sind. Und das wird alles von Händen gemacht.
Genau, das ist eben 100% Handarbeit. Und wer schon mal ein Haus gebaut hat oder eine Wohnung gebaut hat, der weiß, wie oft der Fliesenleger kommen musste. Und das ist eben Handarbeit. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein, auf das Thema. Du hast es ja gerade erwähnt, Stichwort Subunternehmer. Nun machen wir ja nicht alles alleine, sondern greifen ja auf Partner zurück. Da haben wir aber auch so eine, nenne ich Hierarchie irgendwie, die sind alle gut, aber da haben wir ja verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Kannst du das nochmal kurz?
Ja, wir haben natürlich auch regionale Partner, was für unsere Kunden wichtig sind, wenn sie zum Beispiel mit ihrem Motorboot unten am Bodensee sind und sie haben ein Problem, dann kann ich ja nicht jetzt mal aus Hannover runterfahren. Das heißt, wir haben zuverlässige Partner, zum Beispiel Rudolf Bootservice und Bootmann, die sich um unsere Kranki-Boote kümmern. Wir haben die Bodenseewerft Walhausen und die für uns die Boote regt, die das Anti-Fouling macht, sehr zuverlässig. Wir haben die Bodanwerft auf der anderen Seite als Stützpunkt für uns vor Ort, auch für unsere Kunden. Wir haben sehr zuverlässigen Partner unten in Slowenien, Porto Roche, wo wir in die Adria ausliefern. Das ist für uns wirklich das Gute. Wir können uns auf diese Unternehmen verlassen. Die machen einen sehr guten Job. Und wenn wir kommen, sind die Masten schon gestellt, die Segel sind eingezogen, das Boot ist quasi betriebsfertig, sodass wir eigentlich nur noch unsere Prüfungen durchführen und die Testfahrten und Kalibrierungsfahrten machen. Sonst würde so eine Übergabe, wenn wir das auch noch alles zusammen machen, die Kosten halt sprengen, weil dann müsste ich für ein 40-Fuß-Segelboot 2 Wochen nun nach Slowenien. Das ist sehr aufwendig. Also wir haben das Glück, dass wir wirklich sehr gute Partner europaweit haben, Die Werften haben auch noch Stützpunkte europaweit, also Kranki oben in Adria, wo wir ausliefern, Assondor und in Spanien direkt in der Werft. Das heißt, das Boot kommt aus der Werft in den Travel Lift und wir können es dann in einem Hafen von Assondor übergeben und Beneteau oben jetzt, wo wir jetzt gerade herkommen, in Le Sable, haben sie einen sehr zertifizierten Partner, der mit Beneteau sehr eng vernetzt ist. Also das heißt, der hat ähnliche Informationen wie wir, was Ersatzteile und Gewährleistungsthemen angeht. Es kann ja auch mal sein, dass Beschädigungen an den Booten sind, wenn sie abgeliefert werden. Haben wir auch schon gehabt, dass jemand Gelkutschaden ist. Und das Unternehmen macht das alles selber. Wenn wir dann an Bord kommen, ist alles quasi fertig, dass wir eigentlich unseren Inbetriebnahmejob dann nur noch machen und nicht mehr die Kommissionierung.
Man muss dazu sagen, dass diese Partner, also auch da haben wir ja eine Lernkurve hinter uns. Wir haben ja auch schon die Zusammenarbeit mit manchen Firmen eingestellt, nachdem sich herausgestellt hat, dass sie eben nicht so arbeiten, wie wir das gerne hätten, wie es der Kunde auch verlangt. Also großes Stichwort ist immer Anti-Fouling. Ne? Man kann am Ende, sieht man ja nicht, was drunter ist. Also ist da jetzt wirklich geschliffen worden? Sind da wirklich 5 Schichten Osmoseversiegelung und so weiter?
Ist ja nicht nur das, wir müssen ja auch wissen, welcher Hersteller darauf benutzt wird. Wir geben es letztendlich vor oder ich möchte gerne, dass die Produkte, die wir hier in Hannover benutzen, auch unten im Mittelmeer benutzt werden, aus dem ganz einfachen Grund, es muss ein Anti-Fouling nach einem gewissen Zeitraum neu aufgetragen werden. So, wenn ich jetzt nicht weiß, was da drunter ist, dann geht es erstmal wieder los, dann muss ich wieder mit irgendwelchen Haftvermittler arbeiten, das ist alles suboptimal. Also da haben wir ja mal gesagt, so wie wir es vorgeben, so soll es ausgeführt werden.
So ist das. Hat ja nachher dann auch wieder Teil 9, ne? Gewährleistung. Wir sind ja der Partner des Kunden. Das ist, viele denken ja mal, sie haben irgendwie eine Garantie bei der Werft. Der Vertrag kommt aber mit ihrem Händler zustande. Es sei denn, sie kaufen tatsächlich in irgendeinen Einzelbau oder so, dann ist natürlich der Vertragspartner die Werft, Oyster oder so, das macht man mit der Werft. Aber ich sag mal, der normale Großserienbootskauf, der findet über einen Händler statt und der Händler gibt die Gewährleistung. Und wenn Sie da, ich sag mal, ein Billigangebot unterschreiben, dann ist das vielleicht am Anfang sehr erfreulich und sehr schön und für uns dann doof, weil wir die Unterschrift nicht bekommen, aber dann haben wir nämlich genau das, dass der Subunternehmer ist raus, der hat seinen Job gemacht und ja, das Anti-Fouling blättert ab. Wer muss jetzt, ne? Ich als Kunde habe genau unterschrieben, ich will meine 5 Schichten.
Ich glaube, da kann man im Internet oder andersherum, es gibt viele Kunden, die vorher schon mal ein Boot gekauft haben, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben, die einen sehr guten Preis bekommen haben, aber einen schlechten Service oder gar keinen Service. Die wissen ja ganz genau, warum sie letztendlich bei uns kaufen, weil sie es gehört haben. So, da ist der Discount oder der Rabatt ja gar nicht mehr das Thema. Und andersherum würde ich halt einfach sagen, wenn jemand diese Dienstleistung nicht will, ist es nicht unser Kunde, weil wir müssen ja diese Sachen, wir wissen ganz genau, es ist immer irgendwas an dem Boden, es wird auch was kommen und es muss ja alles irgendwo bezahlbar bleiben und jeder muss am Leben bleiben. Sondern wenn einer sagt, das ist zu teuer, er will diese Dienstleistung nicht, dann kann ich diese Dienstleistung auch nicht erbringen, also dann passen wir als Geschäftspartner halt nicht zusammen.
Ja, und letztlich macht dann auch ein Verkauf keinen Sinn aus unserer Sicht, weil wir eben Gewährleistungsgeber sind. Ja. Und so eine Osmosegarantie funktioniert ja nur, wenn vorher Osmoseschutz vernünftig drauf war.
Aufgetragen ist.
Und das ist eben das ist tatsächlich eine Drecksarbeit und die muss irgendwie bezahlt werden.
Und die Maschinen auch in Betrieb genommen wurden vernünftig. Und
also die Vorkommissionierung, sage ich mal, das sind dann so 80-90% vom Boot machen Partner, macht die Werft oder machen dann eben ja unsere Subunternehmer.
Wir splitten das auf.
Genau, und dann kommen ja wir und dann machen wir so unsere Spezialsachen, wo wir aber auch Wert drauf legen, dass wir sie machen. Also so eine Teak-Scheuerleiste zum Beispiel oder Wi-Fi.
Ja, also viele Sachen, also nehmen wir mal eine TV-Anlage, da muss jetzt nicht eine TV-Anlage für 10.000 Euro drauf, damit ich hier in Berlin RTL gucken kann. Das heißt, wir rüsten auch gewisse Systeme dann nach, sei es jetzt Internetverbindungen, dass wir WLAN oder LTE-Netze haben. Wir rüsten auch mal eine TV-Anlage nach eigener Wünschen und das machen aber dann nur wir, weil wir vorher raussuchen, auch mit dem Eigner genau absprechen, wie es realisiert werden kann. Und das kann ich jetzt nicht telefonisch mit jemandem in Frankreich klären, wie wir es letztendlich eingebaut haben möchten.
Ja, gerade Scheuerleisten, sowas kennt man dort ja nicht. Also wenn wir das machen würden, die wissen gar nicht.
Wir haben Scheuerleisten, das haben wir jetzt hier bei uns oben an der Nordsee, an der Ostsee oder wir haben es unterm Bodensee, wo Dalben sind. So, die Boote kommen ohne Scheuerleisten, ohne Schutz in dem Bereich und wir rüsten es dann auf. Aber das machen wir auch speziellen Produkten, damit wir auch, wenn wir Löcher schon in die Schiffe reinbauen, wissen, dass es dicht ist.
Mit wie viel bist du denn dann immer so unterwegs? Also wie muss man sich das vorstellen?
kann man schlecht sagen. Also jedes Schiff ist ähnlich aufwendig ab 30 Fuß. Muss man ganz klar sagen.
Ach echt?
Ja. Also ich muss ja anreisen. Ich habe eine Anreise.
Ja.
So, und ich habe einen Mast, ich habe ein Segel, ich habe ein oder zwei Motoren drin. So, dann geht's weiter, dass ich noch einen Generator drin habe, eine Klimaanlage drin habe und weitere Systeme. Aber die Grundausstattung ist ja immer ähnlich. Das heißt, ich habe meistens einen Tag Anreise, egal ob es jetzt der Bodensee ist oder ob es Slowenien ist. So, dann bin ich 2 Tage mit den Inbetriebnahmen beschäftigt, mit den ganzen Schlauchschellen beschäftigt, wenn der Subunternehmer vorher für mich schon tätig gewesen ist und den Mast und die Reling aufgebaut hat und das Anti-Fouling aufgetragen hat, dann kommt ja irgendwann der Kunde für die Übergabe. Und dann werden die Probefahrten durchgeführt, die Einweisung. Also ich bin eigentlich, man kann sagen, für ein Schiff ab 30 Fuß kostet mich eine Woche.
Dann kommt der Eigner, dann komme ich ja auch dazu oder der Verkäufer bei uns, also der Mike Lessig, und dann machen wir die Übergaben.
Genau.
Die können ja so oder so erfolgen, ne? Du hattest das schon mal angesprochen, ich erlebe es auch ständig in Marinas. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr oder ja, vorletztes Jahr so eine schöne Episode, da waren wir auch in Porto Roche und hatten dort 2 46er zu übergeben. Und ich bin, du läufst ja am Tag, weiß ich nicht, 20 Mal zum Auto, weil du Reinigungszeug holst und so weiter. Und da war dann eine nagelneue Segeljacht eines anderen Herstellers, also eine österreichische Familie drauf, und die sprachen mich dann an und dachten, ich wäre der Eigner, was ich leider noch nicht bin. Also die hatten uns ja schon tagelang dort gesehen. Dann meinte ich so, ja, der Eigner kommt und dann sind wir halt 2 Tage mit dem unterwegs. Wir gehen hier eine Extrameile. Warum machen wir das eigentlich?
Wir machen das für unsere Kunden und wir machen das für uns selber auch. Also wir möchten ja einen vernünftigen Job machen. Wir sind jetzt kein alteingesessenes, 40 Jahre altes Unternehmen. Wir sind ja ein junges Unternehmen. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir zufriedene Kunden haben. Und das bestätigt sich ja auch, indem wir ja auch Wiederverkäufer haben. Also wir haben ja innerhalb von 4 Jahren teilweise 3 Schiffe mit einem Eigner, der sich jedes Mal vergrößert oder verändert hat, durchgeführt, weil die mit uns zufrieden sind. Und selbst haben die gesagt, selbst wenn es unsere Marke, die wir führen, nicht ist, die möchten das Schiff über uns kaufen, weil sie einen zuverlässigen Partner haben. Und das möchten wir sein. Und ich finde es halt wichtig, wir sprechen ja hier über ein Produkt, was verdammt viel Geld kostet. Das muss funktionieren. So, und die Leute müssen mit einem guten Gefühl auf diesem Schiff leben, weil das ist ja Hobby, das ist ja Freizeit.
Genau, hier sei auch nochmal verwiesen auf unseren Podcast Nummer 3. Wie kriege ich das meiste Boot für mein Geld? Da spreche ich mit unserem Geschäftsführer Mike Lessig genau darüber. Wo kann man sparen? Jeder will den besten Preis, das ist auch völlig okay. Aber wo sollte man vielleicht nicht sparen? Wo sollte man aufpassen, wenn man Angebote hat, wo es zu attraktiv aussieht? Wir sind jetzt bei der Übergabe, die wir dann mit dem Kunden machen. Da wir beide teilen uns das ja dann immer, ne, bei den Segeljachten. Ich mache so das ganze Seemännische und an- und ablegen und das ist das Boot und Segel rein, reffen und so weiter. Du machst so die Wassermacher und solche Geschichten. Wir haben ja dieses Wort Gefahrenübergang. Das ist ja im Prinzip mit Unterschrift des Kunden unter dem Übergabeprotokoll geht ja sozusagen die Verantwortung von uns als Unternehmen für das Boot auf den Kunden über. Wie muss man sich denn so eine Übergabe vorstellen?
Also wenn wir jetzt mit dem Kunden vor Ort sind, erklären wir ja erstmal alles, was der Kunde an Optionen gewählt hat. Das ganze Schiff einmal, die Navigation, Wassermacher, Generator, Klimaanlage, wie funktioniert die, was habe ich für Wartungsintervalle, was muss ich überhaupt warten? Also bei einer Klimaanlage muss ich einmal im Jahr die Filter reinigen, das wissen die wenigsten. Sonst habe ich Bakterien und Viren in diesem Schiff drin. Generator wird erklärt. Jedes elektronische Teil eigentlich. Wo sitzen die Geber? Wo sitzen die Kugelhähne für die Toiletten und so weiter und so fort? Das 3-Wege-Ventil. Also wir gehen erstmal ganz viel durch dieses Schiff und dann fahren wir mit den Kunden auch raus.
Also man muss sich das so vorstellen, ihr habt ja eure internen Protokolle, nach denen ihr durchgeht. Ich habe dann einen Lieferschein und die Spezifikation des Kunden. Das heißt, wir fangen dann an, eben, ist es überhaupt das Schiff, was du bestellt hast? Hat es die Kabinenanzahl?
Ne? Lieferschein, gleich die Rechnung nochmal. Wir müssen gucken, dass alle Dokumente auch, die müssen wir auf den Tisch legen. CE, Mehrwertsteuernachweis und so weiter und so fort. Wir haben unser eigenes Protokoll, das führe ich aber während der Kommissionierung schon, dass ich anhand der Bestellungen, die bei der Werft durchgeführt wurde und was der Kunde, also was der Kunde bei uns bestellt hat, was wir bei der Werft bestellt haben, das muss ich abgleichen, dass auch alles geliefert wurde, dass es auch richtig geliefert wurde, dass wir die richtige Rumpffarbe haben und das richtige Dekor und Polster und Möbel. Dann machen wir natürlich auch unsere eigenen Testfahrten. Das habe ich auch Protokolle, Prüfprotokolle, bei wie viel Drehzahl muss das Schiff, welche Geschwindigkeit haben, habe ich Vibrationen und sonstige Sachen. Diese ehrlichen Protokolle machen wir mit den Eignern nachher auch nochmal in diesen Übergabe. Dass alles wirklich in Ordnung ist, ist für beide Seiten auch wichtig.
Naja, es ist eine rechtliche Absicherung, dass wir eben beweisen können durch Unterschriften und Haken, dass wir eben an einem bestimmten Tag in Beisein des Eigners eben diese Dinge ihm gezeigt haben und die Funktion erklärt haben. Was im Übrigen ja nicht davon entbindet, dass man trotzdem noch im Eigenstudium sich dann Bedienungsanleitung durchliest und sich mit den Dingen auch beschäftigt.
Ja, denn, da kann ich schon mal ganz sagen, frech werden und sagen, bevor jetzt das 10. Mal angerufen wird, guck doch einfach mal deine Bedienungsanleitung durch, und oft ist man mir dann dankbar, dass ich den Weg dahin geschubst habe. Also dann sagt du, danke, alles klar, habe ich verstanden, ich habe es gelesen.
Ja, das ist tatsächlich...
Aber ich lasse niemanden hängen, sagen wir es mal so.
Nein, das nicht, aber es ist tatsächlich ja so ein zweischneidiges Schwert, dieser Service. Ne? Wir sind ja 24/7 erreichbar über WhatsApp und so weiter. Aber es entbehrt natürlich dann am Ende nicht von der Schiffsführerpflicht, von den Pflichten eines Schiffsführers, sich mit den Dingen, die er da mit seinem Boot gekauft hat, dann auch auseinanderzusetzen.
Ich möchte noch mal was zu einer Übergabe sagen. Also
immer raus.
Das ist ja, dass wir jetzt gerade in Frankreich waren, das war die zweite Übergabe. Die erste Übergabe ist ja nicht zu Ende geführt worden. Das ist auch von uns ein Zeichen von gutem Service, finde ich, dass wir auch zweimal über 1400 Kilometer reisen, um ein Boot vernünftig zu übergeben. Ich sage, bei der ersten Übergabe haben wir festgestellt, dass die Motorensteuerung nicht richtig funktionierte. Ja, wir haben Übergabeprotokoll ausgefüllt. Wir haben die Fehler dokumentiert, die haben es auch unterschrieben. Normalerweise hätte man jetzt auch sagen können, und tschüss, da vorne ist ein Janmar-Händler, der macht das alles schon und du kannst loslegen. Nee, das haben wir nicht gemacht, sondern wir sind selber nochmal runtergefahren, um uns zu vergewissern, dass alles erledigt ist, und haben dann auch nochmal, auch bei hohem Wellengang und viel, viel Wind, die Testfahrt mit dem Eigner nachher nochmal durchgeführt. Macht auch nicht jeder.
Mhm. Dann wird unterschrieben, dann gibt's ein Glas Sekt und dann beginnt ja auch der Versicherungsschutz. Ja. Ne, dann ist der Gefahrenübergang erfolgt, und da möchte ich auf Teil 7 unseres schönen Podcasts verweisen. Da sitze ich ja mit Panthenius zusammen. Das ist eine extrem interessante Folge, wo es eben um das, wie ich dachte am Anfang, lästige und trockene Thema Versicherung ging. Aber das ist spannend wie ein Krimi, kann ich nur jedem empfehlen, da mal einen Teil zurück zu skippen und sich den auch nochmal anzuhören. Was du gerade ansprichst, merke ich auch, dass gerade Erstkäufer bei Verhandlungen über so einen Bootskauf am Anfang immer sagen, ich segel schon so oft, oder wir chartern jedes Jahr dreimal, ich weiß doch, wie das läuft, ich brauche hier keinen, der mir zeigt, wie man segelt. Und dann sind sie am Ende doch dankbar und freuen sich, wenn man dann doch nochmal, wollen wir nochmal den Gennaker rausziehen? Ah ja, nee, ist richtig.
Ja, ich sag mal, das ist ja auch nicht unbedingt ein Charterschiff, was wir da haben. Es fängt ja auch an, dass wir gerade bei Segelbooten ein ganz anderes Rig haben. Die meisten Charterschiffe haben so ein Rollgroß, was ich einfach rausziehe. Und jetzt wird ein vernünftiges Rig geordert, wo ich ein Segel hochziehen muss. Da muss ich auch schon wieder auf Sachen aufpassen. Und das ist, man merkt es bei den Kunden, selbst bei der Übergabe, wenn welche wegen unseren Übergaben auch schon mal so ein bisschen umgeflaxt haben, die dann letztendlich gesagt haben, dankbar, super, dass ihr da wart und dass ihr auch nochmal anrufen kann, wenn irgendwas ist.
Mhm. Naja, es ist ja, unser Job ist ja dann auch ganz viel Psychologie, ne? Dass man eben guckt, wie weit kann man gehen, müssen wir jetzt, so eine Übergabe dauert ja einen ganzen Tag, aber wir nehmen uns ja auch die Zeit. Wir sind jetzt bei mittelgroßen Booten sind wir immer 2 Tage da. Wir waren jetzt auch 3 Tage vor Ort mit den Eignern, weil irgendwann ist der Eigner natürlich dann auch dicht. Ja, dann haben die ja also
ja, Informationsüberflutung letztendlich. Also ich hatte auch schon 35 Fußboote, wo die Leute so nervös waren, dass es halt länger gedauert hat. Und ich kann erst vom Board runtergehen, wenn ich weiß, dass sie wissen, wie die Maschine angeht und wie sie das Boot benutzen müssen und damit fahren und die Lichtschalter ankriegen, dauert das halt einen Tag länger, dann ist das so. Mhm. Deswegen fahre ich viel mit dem Auto.
Mittlerweile machen wir das mit Auto, ne? Weil man einfach flexibel sein muss.
Es geht nicht mehr. Mitten in der Übergabe, mein Flug geht in 10 Minuten, das können wir, nee, das geht nicht.
Um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, worauf das ist ja, unser Podcast richtet sich ja an Neukunden, sage ich mal, an Erstkäufer eines Bootes. Worauf sollte ich denn jetzt achten, wenn ich bei meinem Händler sitze oder wenn mein Händler mir ein Angebot rüberschickt in puncto Kommissionierung und Übergabe? Was sind denn so Stichworte oder vielleicht Fragen, die ich meinen Händler fragen sollte?
Also generell würde ich erstmal gucken, ob das in einem Angebot überhaupt mit drin steht. Nicht, dass es irgendwann später kommt. Das habe ich auch schon gehört. So ist erstmal Unterschrift geleistet, alles ist schick, das Boot kommt, Transport war noch mit drin und dann hinterher wurde diese Übergabe dann in Rechnung gesetzt. Das finde ich ein bisschen unfair. Man sollte von Anfang an mit offenen Karten spielen. Wenn eine Übergabe drin steht, würde ich einfach nachfragen, so was beinhaltet die denn? Ne? Kommt da jemand von Ihnen vor Ort oder macht das jetzt irgendjemand da unten in Slowenien oder in Spanien? Wenn jetzt steht Anti-Fouling, ich würde fragen, so, wie viele Schichten Anti-Fouling haben wir denn jetzt hier? Ist da eine Grundierung mit drin, eine Epoxy-Prophylaxe mit dabei, eine Osmose-Prophylaxe? Das sind so ganz viele Kleinigkeiten. Ich würde schon gezielt fragen, was hier passiert, weil da steht ja auch ein Preis. Man muss ja wissen, was man da einkauft. Und bei uns ist es so, steht ja auch nicht alles drin, aber ich erkläre es sehr gerne, was wir da mit dem Boot da unten vor Ort machen.
Hm. Gibt es denn so No-Gos?
Also ich sag mal so, wenn ich hier auf einmal bei einem Boot, was bestellt werden muss, gerade in der heutigen Zeit, einen sehr hohen Prozentsatz in diesem Angebot habe, wäre ich misstrauisch, weil
Prozentsatz an Rabatten.
Ne, weil ich sag mal, der Händler muss erstmal die Garantie und Gewährleistung übernehmen. Jeder Händler, der hat sein Puffer bei jedem Boot irgendwo mit in seiner Kalkulation drin, sondern muss er irgendwo von leben. So, wenn er nur davon lebt und einen hohen Rabatt gibt, gibt er keine Gewährleistung. Das heißt, dann finanziert er vielleicht noch einen guten Anwalt davon und das war's. Und der Eigner steht dann und guckt in eine Röhre. Gibt's ja auch oft, dass bei uns das Telefon dann klingelt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kriege hier keine Information. Können Sie mir helfen? So, und das ist natürlich auch schon, dass wir dann solche Fälle dann übernehmen und mit dem Hersteller nachher dann auch abrechnen. Mhm. Aber das ist eher selten, dass wir das machen. Aber das andere, dass die Eigner ein bisschen kämpfen müssen, das ist doch leider öfters. Mhm. Also da wäre ich misstrauisch, wenn ich auf einmal wirklich den besten Preis habe, dann würde ich einfach mal fragen. Das ist ja alles dasselbe Produkt. Warum ist denn der Preis hier so gut?
Na, ich würde das vielleicht so sagen. Klar kauft man sich vielleicht jetzt zum ersten Mal ein Boot, aber jeder hat sich ja irgendwie schon mal ein Auto gekauft oder irgendwas Größeres, sage ich mal, oder Reisen da. Na, wenn ich jetzt 2 Wochen All-Inclusive Tunesien für 399 Euro mit Flug habe, dann kann da irgendwas nicht stimmen.
Das Essen schmeckt wahrscheinlich nicht.
Ja, oder der Meeresblick ist 10 Kilometer entfernt durch die Wüste und so. Ist der Preis das wert? So viel gesunden Verstand, auch wenn man noch nie ein Boot gekauft hat, sollte man haben, um sich vorzustellen, da wird jetzt ein Boot für mich gebaut, das wird unter Umständen durch halb Europa gefahren. Yachttransporte haben wir auch einen ganz tollen Podcast drüber gemacht mit Wilfried von Sleepy. Kann das hier stimmen? Und ja, wir wollen alle sparen, ich gebe auch nicht gerne viel Geld aus, aber wie du schon sagst, das geht ja hier um die Freizeit und nicht um Brötchen.
Es gibt so ein schönes Sprichwort, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Mhm. Das bestätigt sich ja ganz oft wieder, wenn man jetzt, sagen wir mal, Fernseher kauft, den billigen oder halt ein vernünftiges Markengerät, das billige hält meistens nur ein Jahr und ist dann kaputt. Mhm.
Ich würde kurz nochmal auf das Thema Zeiten und so eingehen. Das ist auch ein Riesenthema bei uns. Wir haben ja gerade hier die Lieferapokalypse. Es kommt leider ja kaum noch ein Boot pünktlich. Bei den Verspätungen können wir nicht sagen, ist es eine Woche oder sind es 4 Monate auch schon gehabt. Was würdest du denn Bootseignern, die sich jetzt auf ihr Boot freuen, raten, wie man mit dem Thema Zeit umgeht? Ja.
Ruhig bleiben. Keine festen Urlaube planen. Es ist leider heutzutage so aufgrund der Liefersituation, dass wir auch manchmal eine Nachricht bekommen, so hier ist mal gerade ein Boot fertig oder es dauert noch ein halbes Jahr und das ist ein Dreivierteljahr. Es ist ja alles überhaupt nicht mehr planbar. Weder für uns noch für die Hersteller, wann irgendwelche Bauteile kommen. Daher auch für die Eigner ist es nicht planbar, weil wir können ihnen nicht 100%ig sagen, wir können es eigentlich auch nicht 90%ig, wann diese Boote kommen. Mhm. Bei den Herstellern stehen viele Boote auf dem Hof, weil irgendwelche Sachen fehlen und dann fährt da ein LKW vor, der dann zufällig diese Sachen hat und dann werden diese ganzen Boote reingeholt, werden weiter montiert. So, wenn es dann fertig ist, ist es auf einmal fertig. Das ist leider so. So, und da müssen wir auch ganz schnell reagieren. Wenn es mit Subunternehmern ist, ist es noch eine größere Jongliererei, weil die ja auch ihre Ressourcen planen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Boot in Südeuropa ausliefern müssen, wissen, es kommt in 3 Wochen oder in 6 Wochen, dann müssen wir schon jede Woche viel telefonieren, weil wir Transport hin und her schieben müssen. Wir müssen Subunternehmer hin und her schieben. Wir müssen unser eigenes Team hin und her schieben. Wir müssen mit dem eigenen sprechen. Es ist schwierig, es ist aufwendig, es ist nicht planbar, es ist wie Tetris spielen.
Ja. Also unser Rat wäre, planen Sie auf gar keinen Fall und niemals einen Familienurlaub
auf
direkt bei der Übergabe. Das haben wir nun auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann die Schwiegermutter kommt, die sowieso vielleicht ein bisschen skeptisch diesem komischen Bootsprojekt gegenübersteht, und es geht nie glatt. Also es geht am Ende, ist immer alles gut, aber...
Ja, es tut mir dann ja auch leid, wenn jemand vor 12 Monaten ein Boot gekauft hat, seinen Urlaub darauf geplant hat. Das war ja für uns auch alle nicht absehbar, wie sich diese Liefersituation entwickelt. So, und er dann bei uns anruft, ich habe ja aber hier meinen Urlaub, ich kann nur diese 3 Wochen. Da wollte ich auf mein neues Boot, tut mir wahnsinnig leid, ich kann es nicht ändern.
Ja. Wir können es nicht ändern. Genau. Bleiben Sie flexibel auf jeden Fall. Bleiben Sie leider mittlerweile auch geduldig. Aber das ist jetzt auch kein Schnack. Die Werften tun alles tatsächlich, um die Boote vom Hof zu bekommen. Da hängt natürlich auch immer eine Zahlung dran. Ist ja klar. Die machen das ja nicht, weil sie faul sind oder zu doof sind, sondern weil es zurzeit gerade knallt. Und zwar überall. Also Stichwort Ukraine-Krieg. Die meisten Dinghies kamen aus der Ukraine. Das Werk ist zerbombt. Oder liefert nicht mehr. Genau. Tore, ich würde gern aufhören mit so einer Top 3 unserer schönsten oder vielleicht auch einprägsamsten Übergabe-Auslieferungserlebnisse. Was wären denn so für dich deine Top 3 Sachen?
Also ich sag mal, emotional am schönsten finde ich immer, oder das hatte ich auch schon, dass jemand vor Freude wirklich geweint hat auf seinem Boot, dass er dieses Boot hatte und wo er sich drauf gefreut hat, wo er wirklich für gespart hat, viele, viele Jahre, und dieser Traum in Erfüllung gegangen ist und ich halt dabei sein konnte und ich diesen Weg mitgegangen bin. Das ist für mich ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Nicht so schönes Erlebnis ist zum Beispiel eine Übergabe gewesen. Wir waren gerade alles fertig, haben das quasi noch gefeiert mit einer Bootstaufe in Verbindung. Der Eigner dreht den Schlüssel rum, fährt los, war selber noch so nervös und fährt sich erstmal eine Macke in sein neues Boot rein. Das kann immer mal passieren, aber bei der Übergabe sehr schmerzlich, weil ein lackiertes Schiff war sehr traurig. Das war für mich so ein Erlebnis, was nicht so schön war. Top 3. Ja, das mit vielen, vielen Bootseignern sich so eine Art familiäres Verhältnis auch entwickelt. Also man geht ja abends öfters essen, man unterhält sich auch viel privat. Das ist mit den meisten Eignern wirklich schön und man freut sich immer wieder, wenn man sich sieht. Wir sehen die Eignern auch sehr oft wieder. Wir haben ja auch Veranstaltungen für unsere Kunden, die wir regelmäßig machen, wo wir abends mal zusammensitzen hier bei uns in Hannover, wenn sie jetzt nicht so weit weg wohnen. Sie kaufen mehrere Schiffe. Es ist eine Beziehung, die sich da entwickelt. So möchte ich das mal. Und das ist schön. Das freut mich immer.
Das kann ich nur wiedergeben. Genau so. Bei uns ist es ja, also bevor die Kunden bei dir in der Technik ankommen, haben wir sie ja im Verkauf teilweise 1 Jahr, 1,5 Jahre. Letzte Woche rief einer an, dem habe ich 2018 ein Angebot gemacht. Der hat dann sich ein anderes Boot gekauft und jetzt ist er langsam so wund, dass er wieder hier angerufen hat. Also 2018, das ist...
Und hat einen guten Rabatt gekriegt.
5 Jahre her. Ja, aber das ist, genau.
Ja,
es ist... Ich kann mich erinnern, also so meine 3 schönsten Sachen vielleicht mal, da war ich allerdings noch relativ jung und Single, hab dann mit dem Eigner in Südfrankreich eine 41er übergeben und das war sehr, sehr schön und der hatte auch eine ganz tolle Tochter und das war ein sehr, wie soll ich sagen, flirty, es war eine sehr angenehme, flirtende Übergabe und nach 3 Tagen Augenzwinkern und naja, es war jetzt nicht hardcore, aber es war schon irgendwie so ein bisschen flirty, legt er mir die Hand auf die Schulter und sagt, das ist eine tolle Frau, die ich da habe, ne? Und dann war das irgendwie, dann war das
durch das Thema.
Dann das Thema war durch, genau. Schön war auch ein Katamaran, da hat ein Eigner, mit dem Eigner hatte ich vereinbart, dass wir gemeinsam durch die Biscaya segeln, die Übergabe war auch in Le Sable. Dass wir durch die Biscaya nach Spanien segeln und ich kam dann an Bord, hatte mir eine Woche freigenommen und seine beiden Söhne in den 20ern haben mich da begrüßt und ja, haben hier schon mal ein Bier im Cockpit aufgemacht und das war alles irgendwie schön. Und nach einer halben Stunde frage ich dann ja, wo ist denn Papa jetzt eigentlich? Und ja, Papa war zu Hause, weil seine Frau hatte Corona bekommen und er ist eben dann auch zu Hause geblieben. Und so viel Vertrauen, ich bin ja nun selber Vater, du ja auch, also so viel Vertrauen von einem Vater, dass er mir, Bootsverkäufer am Ende ja, das Leib und Leben seiner Kinder anvertraut. Und die Biskaya ist ja nun keine Badewanne. Dass ich die da also heil durch die Biskaya bringe, das fand ich unfassbar, so viel Vertrauen zu bekommen. Ja, und vielleicht als Rausschmeißer, das, um da vielleicht jetzt so ein bisschen die Angst zu nehmen, habe ich auch erlebt, dass wir direkt bei der ersten Fahrt mit einem frisch übergebenen Boot und der Eigner am Steuer und Schiffsführern alles übergeben, hatten wir einen massiven Schaden. Da haben wir uns ins Bugstrahlruder reingezogen und die war oben am Bugkorb befestigt und hat vorne den gesamten Seezaun rausgebrochen. Also interessant zu sehen, wie viel Power so ein kleiner Motor hat, erstens. Und zweitens war das natürlich, hat uns das Herz gebrochen, da dann ja das erste Drittel des Schiffes so zerstört zu sehen. Aber auch da haben wir eine Lösung gefunden und mittlerweile segelt der also auch wirklich tolle Touren durch die Adria.
Das ist bis nach Kirchnern runter, glaube ich, ne?
Nicht der, aber... Ja, ich kann das nur bestätigen. Das sind sehr viele freundschaftliche Verbindungen, die man da jetzt in seinem Handy mittlerweile hat und viele tolle Fotos, die man von Leuten bekommt aus aller Welt, wie sie mit unseren Booten ja durch die Gegend fahren. Ne?
Ja, bei WhatsApp hier diese Statusmeldung, wenn man da zwischendurch mal reinguckt, genau. Wie viele Eigner da gerade mit dem Booten glücklich unterwegs super. Sind.
Genau. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Waren jetzt hier spannende 45 Minuten. Tore, vielen Dank.
Gerne.
Ich hoffe, das war auch ein bisschen unterhaltsam und interessant für Sie zum Thema Übergabe. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an in Hannover. Ja, seien Sie gespannt auf die beiden letzten Podcast-Themen, die wir für dieses Jahr noch im Petto haben. Und empfehlen Sie uns weiter und einen schönen Tag für Sie. Tschüss aus Hannover.
Tschüss.
Sendereihe zum Bootkauf ist eine Kooperation mit der Enjoy Yachting GmbH und dem Segelradio Podcast. Die Reihe erscheint sowohl als separater Stream und auch im Segelradio Hauptfeed unter segelradio.com. Hier findet ihr auch alle weiteren Informationen zur Kooperation. Verantwortlich für den Inhalt und Moderation der Episoden Lars Reisberg. Schnitt und Nachbearbeitung Hinnerk Weiler. Infos zu Enjoy Yachting gibt es auf enjoy-yachting.de.